mit Lust tun, wozu man keine Lust hat. Ich habe aber trotzdem heute Lust, euch das Wort Gottes weiter zu sagen. Wir lesen das aus Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut in Worten und Werken, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter oder aufgebracht gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, dass sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem. Arbeitet nicht nur, um euch bei Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern fürchtet den Herrn mit aufrichtigem Herzen. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn euer Erbe als Lohn empfangen werdet. Ihr dient Christus dem Herrn. Wer Unrecht tut, wird dafür seine Strafe erhalten, ohne Ansehen der Person. Ihr Herren, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Gott lädt uns in diesem Wort ein, mit Lust zu tun, wozu wir keine Lust haben. Da fällt uns sicherlich eine ganze Menge ein. Bald wieder, wenn Schule ist, die Hausaufgaben. Bestimmte ungeliebte Arbeiten im Haushalt. Eine schwierige Position im Beruflichen, vielleicht wo man gemobbt wird. Oder einfach das Zusammenleben mit jemandem, das einem einfach nicht so recht zu gelingen scheint. Alles, was ihr tut mit Worten und Werke, das geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Was sagt man denn nun dazu? Natürlich, prinzipiell ja, klar, sind ja auch in einer Kirche. Gefolgt dann von einem kleinen Aber. Aber in dieser Situation und mit diesem Menschen und diese Sache. Ich hätte es bei der Textwahl belassen können mit diesem einen Vers am Anfang. Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut von Herzen dem Herrn und nicht dem Menschen. Aber dann hätte ich predigen können im Stil, das sollte man und eigentlich müsste man. Und jeder würde sagen, aber in meiner Situation geht das natürlich nicht, das ist klar. Bei mir ist die große Ausnahme. Und darum war es mir so wichtig, diesen Vers, oder es sind ja eigentlich zwei, im Zusammenhang des Ganzen zu lesen. Denn wir sehen, dieses Wort, alles was er tut, tut für den Herrn und in seinem Namen, das steht nicht in einer Welt, wie sie sein sollte. Da wäre das gut, ne? Sondern in einer Welt, wie sie ist. Ich könnte mir vorstellen, während ich das gelesen habe, dass einigen von uns ja innerlich das Messer in der Tasche aufgegangen ist. Ah, ihr Frauen, dieser Paulus, ne? Vielleicht auch die Männer, aber ich habe wirklich Grund, sauer zu sein. Ne? So ein bisschen noch jedenfalls. Oder die Kinder. Das Interessante ist ja, dass da nicht nur von Frauen die Rede ist, von Kindern, sondern dass da richtig von Sklaven die Rede ist. Und das gehört sich doch in einer Welt nicht, das sagt sogar die UNO. Da müsste man doch sagen, Paulus, halt mal, zuerst schaffen wir die Sklaven ab. Und dann kommen wir mit den guten Ratschlägen. Ganz gewiss, es gibt vieles, was verändert werden muss. Auch Familienstrukturen. Aber Das Wort Gottes sagt uns nicht, dass unsere Nachfolge dann fängt an, wenn Gott sozusagen alle schönen Steine weggeräumt hat und alles gut geht, sondern dass er sagt, jetzt, wo es schwierig ist, fangt ihr damit an. Alles, was ihr tut, geschehe im Namen des Herrn, Jesus des Herrn, und dankt Gott dem Vater. Das gilt nicht erst für eine verbesserte Ausgabe meiner gegenwärtigen Situation oder für die Bereiche meines Lebens, in denen mir das erträglich erscheint. Es gilt für den Alltag und gerade für ganz unmögliche Situationen. Für Situationen, in denen man davonlaufen möchte, für Situationen, in denen man sich verkriechen möchte. Das kennen wir. Es sind ja die beiden Reaktionen, die wir normalerweise zur Auswahl haben, wenn es schwierig wird. Davonlaufen oder sich verkriechen. Das muss nicht immer muss nicht körperlich sein. Man kann sich ja auch zum Beispiel in seine Müdigkeit verkriechen. Passiert. Wissen wir alle. Oder man kann davonlaufen in seine Fantasie, in eine andere Welt sozusagen. Kann auch in Computer, in Fernsehen, in Bücher sich verkriechen oder auch, bitte mit Verlaub, auch in Formen von Krankheiten kann man sich verkriechen. Kenner wissen das, dass das geschieht. Weil man sonst nicht weiß, wo soll ich hin? Ich halte diesen Konflikt, ich halte das nicht aus, ich kann damit nicht fertig werden. Paulus wusste um die oft unmögliche Lage der Sklaven, von denen es ja in seiner Gemeinde genug gab. Er kannte sie doch mit Namen, viele von ihnen hat er vielleicht getauft. Und er stellt sie hier in den Mittelpunkt. Auch rein mengenmäßig, wenn man schaut, die anderen werden relativ kurz abgehandelt. Und dann kommt als ganz dicker Brocken, 2 oder 3 Verse, geht es um die Sklaven. Warum? Ich denke, es gibt 2 Gründe. Dieser Gedanke, alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn, wenn sich das nicht im schwierigsten Fall, und das sind hier die Sklaven, bewährt, dann sind es nur fromme Reden. Das heißt, für ihn ist das sozusagen auch der Prüfstein. Stimmt das, dass man mit Jesus da in allen Schwierigkeiten leben kann, dann muss das in dieser Situation gelten. Und das andere ist, mit gleicher Post, mit dem Kolosserbrief wahrscheinlich, hat er einen anderen Brief geschrieben, einen kleinen. Ich nehme an, die sind mit derselben Post gekommen, also mit demselben Briefträger, mit demselben Boten damals, nämlich der Philemonbrief. Es gab nämlich einen Sklaven aus der Gemeinde in Kolosse, der war getürmt, der war wirklich weggelaufen. Der lebte ja bei seinem Vater, der war Leiter einer Hausgemeinde. Und er hat es dort nicht mehr ausgehalten, bei diesem Hausgemeindeleiter und in der Hausgemeinde. Das ist die Realität dieser Welt. Auch bei Christen ist das nicht immer Gold. Und er ist getürmt und hat dann wahrscheinlich in Rom den Apostel Paulus gefunden, ist ins Gefängnis und ist dort zum Glauben gekommen. Und er war ja eigentlich so, Paulus, nun bin ich beim Herrn, das ist wunderbar. Und das Ding habe ich auch da hinten gelassen, in Kolossä. Und Paulus hat dann mit ihm geredet und hat gesagt, du, ich glaube, das ist so nicht richtig. Ist nicht richtig, wenn wir im Namen des Herrn den Dingen davonlaufen. Er hat gesagt, ich brauche dich eigentlich hier. Ich möchte auch gerne, dass du mit mir zusammenarbeitest und mir hilfst hier. Aber das machen wir nicht ohne deinen Chef, den Philemon. Und er hat ihm den Brief in die Hand gedrückt und hat ihn mit der Gesellschaft weggeschickt und da kam er an. Das heißt, der Apostel Paulus redet hier nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Und er hat einen Menschen davon, mit Lust zu tun, wozu man keine Lust hat. Wahrscheinlich gibt es einige, 1, 2, 3, 4, 5, die sind auch gerade von was davongelaufen oder sind dabei, es zu tun. Vielleicht gedacht, ich laufe mal in die Kirche, da bin ich ja sicher. Der Herr ist gut, er schickt uns nicht weg. Aber er geht mit uns dann zurück in die Situation, in die er uns gestellt hat. Mit Lust zu tun, wozu wir keine Lust haben. Herr, geht das denn? Das Erste und Wichtigste, was er uns verspricht, ist in diesem Wort, dass er sagt, ich gehe mit. Ich gehe mit. Er sagt nicht, wie das gelingen wird, aber er sagt, du kannst damit rechnen, ich gehe mit in diese schwierige Geschichte rein. Und ich bin dabei, wenn du das anfängst zu tun, wozu du keine Lust und keine Neigung und vielleicht auch keine Kraft hast. Die äußere Situation ist ja dabei ganz unverändert. Der Apostel Paulus schreibt hinein, wenn wir das sagen kann, in die Situation einer damaligen Großfamilie. Zu einer Großfamilie gehörte nicht nur bei uns Vater, Mutter, Kinder, Großeltern, sondern es gehörten auch zum Beispiel Sklaven dazu. Das war sozusagen der Bereich der Angestellten im Normalfall. Und zwar kommentarlos. Er sagt, so ist die Welt und in dieser Welt lebt ihr und in dieser Welt steht ihr jetzt. Kommentarlos. Am Beispiel der Sklaven können wir damit erkennen, dass er uns nicht sagen will, so sollte es sein. Nicht in erster Linie, Gott wird das ganz schön verändern, damit du es bequem hast, sondern er sagt, ich gehe mit dir in diese Welt rein, wie sie ist. Das bedeutet nicht, dass man alles hinzunehmen hat. In der Gemeinde damals lebte man ja schon anders. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass es in der Gemeinde durchaus den Fall gab, dass Sklaven Gemeindeälteste, Gemeindeleiter waren. Und wenn es komisch kam, war ihr Chef zu Hause, ihr Sklavenherr, dort, ich sage mal so, ein kleines Licht in der Gemeinde, wenn man das so sagen darf. Und sie hatten Autorität in der Gemeinde, ihm zu sagen, du lebst im Moment nicht mit dem Herrn. Und wenn man so sagen darf, am Montag mussten sie bereit sein, von ihm einen Auftrag anzunehmen, wo sie sagten, nu das wieder und in dem Ton. Ganz schön kompliziert, aber so war das. Wo man Einflussmöglichkeiten hatte, da kann man das verändern. Als die Gemeinden einen Einfluss gewonnen, ist ja auch im Römischen Reich dann die Sklaverei abgeschafft worden. Sozusagen eine nachfolgende Wirkung des Evangeliums. Und was wir vielleicht nicht wissen, es war vor allem die christliche Erweckungsbewegung in England und dann auch in Amerika, die den ganz wesentlichen Teil zur Abschaffung der Sklaverei in der Neuzeit geleistet hat. Die haben Kampagnen gemacht in den Parlamenten und die haben Gebetsstunden gemacht, weil sie gesagt haben, das gefällt Gott nicht. Also das heißt jetzt nicht so, dass wir alles schön reden. Da, wo wir Möglichkeit haben, haben wir auch Grund, die Welt zu verändern. Das gehört auch mit zu unserem Auftrag. Aber es heißt, dass wir es in dieser Welt tun und nicht, dass wir davonlaufen. Wenn man die Verse liest, können sie zu einem Gutteil aus dem Knicke jener Zeit stammen. So lebt ein ordentlicher Mensch. Kinder gehorchen ihren Eltern, Frauen, guckt mal her, liebe Schwestern, sind ihren Männern untertan, ja? Ist das nicht schön? Und so weiter. Aber da ist etwas, das fällt auf. Und das unterscheidet diese Verse sozusagen vom Knicken des Altertums. Da steht immer wieder, im Herrn, für den Herrn. 7-mal in diesen wenigen Versen kommt der Herr vor. Das heißt, man merkt so förmlich, wie Jesus Christus mitten dabei ist, in den Familien, wie er in den Ehen dabei ist, wie er in diesen ganzen Sklavengeschichten mit dabei ist. Überall im Herrn, für den Herrn. Man kann das wie ein Bild deuten. Der Herr ist da in der Welt, wie sie ist. Und er ist da, damit wir mit ihm seinen Willen tun können. Ganz und gottlos ist die Welt, ganz und gar gottlos ist die Welt wo? Ich will dir sagen, ganz und gar gottlos ist die Welt da, wo du nicht mehr glaubst. Okay? Solange du noch glaubst und ich noch glauben, ist die Welt und die Situation nicht gottlos. Wir entscheiden also letztlich, ob die Welt gottlos ist. Wenn wir unseren Glauben wegwerfen, wenn wir Jesus beiseite schieben. Aber solange wir auf ihn vertrauen, ist die Welt nie ganz gottlos und darum auch keine Situation hoffnungslos. Wenn die Welt noch so verdreht ist und unmöglich, der Herr ist mittendrin da. Und wo ich hingehe, da ist der Herr schon da. Ich bin nie ohne ihn. Wohin ich komme, da warten nicht die Probleme in erster Linie, sondern da wartet der Herr, mitten in diesem Chaos. Schon, das ist schon bei der Schöpfung so. Da heißt es damit, die Welt war ein Tohu, war Bohu. Und wie geht's weiter? Und über dem Geist Gottes brütete, über dem Wasser brütete der Heilige Geist. Über dem Tohu, war Bohu. Also wenn wir vielleicht nach Hause kommen und vielleicht sehen wir dann die Kinderzimmer. Gute Brutstätte des Heiligen Geistes, ne? Okay. Das Problem ist, sehen wir den Herrn? Sehen wir nur das Durcheinander? Oder sehen wir, der Herr hat hier sein Werk? Und natürlich werden die Kinder trotzdem aufräumen lernen, das ist eine andere Geschichte. Aber wir sehen, der Herr ist am Werk in dem, was ist. Und nicht in dem, was wir gerne haben möchten. Und das Zweite ist, er ist da, um uns in dieser Situation, in dieser Welt, wie sie ist, als seine Diener und Werkzeuge zu gebrauchen. Tun mit Lust, wozu wir keine Lust haben. Wenn ich keine Lust habe, was ist das für ein Zeichen? Nicht hundertprozentig, aber sagen wir mal 95%. Ist ein gutes Zeichen, dass es das ist, was der Herr tun will. Habt ihr das schon festgestellt? Immer wenn man das tun will, soll was, dann hat man plötzlich auch keine Lust. Christen, die sich auf ihre Gefühle verlassen, werden darum selten den Willen des Herrn tun. Nicht immer, aber die Frage ist, Herr, wenn ich dazu so wenig Lust habe, dann muss das was mit dir zu tun haben. Darüber müssen wir mal reden. Alles, was ihr tut in Worten und Werken, das geschehe im Namen Jesu des Herrn, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Ihr dient Christus dem Herrn. Oder als Imperativ kann man auch übersetzen, dient Christus dem Herrn. Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn. Bengel, der berühmte Ausleger, hat gesagt, das ist so, als habe Christus es getan oder es habe wenigstens seinen Beifall. Im Namen von jemand etwas tun, das bedeutet doch, ich tue es in seinem Auftrag. Vielleicht, weil er daran gehindert ist. Wir schicken jemanden mit einem Auftrag hin und sagen, kannst du das bitte für mich erledigen? Vielleicht sogar in manchen Fällen mit einer Vollmacht. In dieser Vollmacht steht, dass du das jetzt in meinem Namen tust und es ist rechtsverbindlich, weil die Vollmacht drin ist, nicht? Das ist zum Beispiel immer, wenn man einen Anwalt beauftragt, dann bekommt er eine Vollmacht und handelt in meiner Person. Man kann sich einen Sklaven vorstellen, dem eine unangenehme Arbeit zugeteilt wird. Womöglich im unmöglichen Ton. Die normale Reaktion. Und wenn der andere stärker ist, na gut, ich mache Dienst nach Vorschrift. Alle Beamten wissen, wie das geht. Dienst nach Vorschrift. Ich mache das, was unbedingt gemacht wird, so dass man mir nichts anhängen kann, aber auch so wenig wie möglich. Manchmal machen Christen auch Dienst nach Vorschrift. Okay, Minimum. Darf es auch etwas weniger sein, Herr? Bisschen weniger Zeit, bisschen weniger Opfer, bisschen weniger Dienst. Ist ja noch gut. Dienst nach Vorschrift. Paulus sagt, Tut eure Arbeit, als wäre sie für den Herrn und nicht für die Menschen. Tut es für Jesus. Haben wir das schon manchmal überlegt? Ich habe da meine speziellen Erlebnisse mal gehabt mit diesem Wort. Das bringt mich auch heute dazu, darüber zu predigen. Ist schon eine Weile her, dass das war. Ich weiß, das war so ein Moment. Tu das jetzt für Jesus, als wäre Jesus der Empfänger. Das muss man schlucken. Und ich weiß, ich sage das mal so persönlich, ich habe das dann auch getan und habe dann gedacht, ach, naja, machen wir das mal ein bisschen schneller. Und dann habe ich gedacht, Moment, wenn du das für Jesus tust, dann musst du das richtig tun und nicht pushen. Bei Menschen kann man so, okay, fühlt man nicht. Tu das für Jesus, dann tust du so gut, wie du es kannst. Ja, mit allem, was dazugehört. Tu es für Jesus. Kein Push. Christen sind gute Arbeiter, nicht weil sie den Aufstieg wollen in erster Linie, sondern sie sollten es sein, weil sie sagen, ich tue auch meine Arbeit für Jesus. Nichts anderes sagt er hier. Ganz egal, wie die Arbeit heißt. Das hat auch Luther gesagt, dass unsere Arbeit ein Gottesdienst sein soll, weil wir es für ihn tun. Und wenn sie Schüler sind, hey, ganz schön hart. Dann macht ihr die Hausaufgaben auch für den Herrn. So gut, wie ihr sie könnt. Welche Note kriegt, ist ja nicht wichtig. Der Herr sieht, ich mache das jetzt, weil ich dich lieb habe, Herr Jesus. Und ich will, dass das gut ist jetzt, für dich. Könnt ihr euch überlegen. Kann man auch vorher beten und sagen, Herr Jesus, weiß ich, habe eigentlich jetzt eine Stinklust. Ich wollte viel lieber rausgehen. Das ist gut zu verstehen. Ich mache das jetzt für dich. Und es geht bei Studenten weiter, dann brauchen wir ja auch nicht im Internet klauen. Dann sagen, Herr, du klaust doch nicht, oder? Klaut der Herr Jesus? Was meint ihr? Klaut der Herr Jesus? Nö. Kann man abschreiben? Kann man klauen im Internet? Merkt ihr was? Das geht in unser ganzes Leben hinein und nicht, weil wir vielleicht erwischt werden oder nicht, sondern weil wir sagen, Herr, ich will das jetzt aus Liebe zu dir tun. Arbeitet nicht, um euch bei Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern fürchtet den Herrn mit aufrichtigem Herzen. Und das Zweite ist, tut es gern. Was ist denn das? Kann man was gern tun? Paulus sagt, das ist ein Imperativ, ein Befehl. Tut, was ihr tut für den Herrn. Und tut für den Herrn, tut es gern. Habe ich sogar mal gereimt. Nicht so ganz gut, aber etwas. Das ist das Gegenteil von Stress. Stress kommt, wenn ich etwas mache, wozu ich keine Lust habe oder was ich nicht kann. Dann komme ich innerlich unter Stress. Wissen, dass Stress krank macht. Ich schwitze in der Woche meistens 3-mal. Das ist, wenn ich jogge. Und ich finde das sauschön. Auf gut Deutsch gesagt. Das finde ich nicht als Plage, sondern es ist schön. Danke, Herr, ich kann mal wieder eine Runde laufen. Merkt ihr was? Was wir gerne tun, ja, das ist auch gut. Es macht uns, da komme ich nicht unter Stress, sondern da geht der Stress eher weg. Ich glaube, das lässt sich nicht so ganz auf die Arbeit übertragen. Ich habe ja auch einen besonderen Job, das ist mir klar. Aber etwas davon ist wahr. Ich kann mich entscheiden, Herr, ich will das jetzt gerne tun, weil ich es für dich tue. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe dann gedacht, es ist doch so, wenn ich etwas missmutig tue oder nur, naja, muss eben gemacht werden, kann ich das Jesus anbieten. Wenn ich zu dir komme und sage, also kommst zu jemandem, und sagst, da gucke ich mal jemand an und sagst, kommst du deiner Frau, bringst dir einen Blumenstrauß und sagst, also eigentlich hatte ich ja keine Lust, dir zu kaufen, einen Blumenstrauß zu schenken. Du warst ja auch die letzten 3 Tage nicht besonders nett zu mir und eigentlich habe ich auch gar nicht so viel Geld. Aber ich dachte, es muss ja mal wieder sein. Was deine Frau dir sagt, das kann ich dir jetzt sagen. Du weißt was? Geh mit diesen Blumen so schnell wie du kannst von mir weg, sonst passiert was, oder? Wird doch so sein. Die Frage ist, wenn wir etwas missmutig tun, können wir das Jesus anbieten, wenn wir es für ihn tun? Muss ich entscheiden, Herr, ich entscheide mich, dass ich will das jetzt gerne tun, weil ich es für dich tue. Jesus will uns als seine Diener in einer verdrehten Welt, aber wir können nichts für ihn tun, es sei denn, wir tun es gern. Es gibt die schöne Geschichte, ich glaube, es ist von Jackie Pullinger in Hongkong. Das ist schon viele Jahre her, mit Jugend, mit einer Mission. Sie sind nach Hongkong gekommen in ein Flüchtlingslager und wollten dort Menschen für Jesus zu erreichen. Und sie kamen hier rein und die wohnten in irgendeinen riesigen Häusern, die waren, die stanken unermesslich, weil die Toiletten, alles war übergelaufen. Warum? Jeder sagt, das ist doch nicht meine Sache, dass ich das hier sauber mache. Die Flüchtlinge sagten, das muss höchstens die Behörde machen. Und dann sind die jungen Leute, viele von ihnen, so ganz nette, hübsche junge Damen von Amerika, die normalerweise eher ein Modemagazin gehören, die waren mit. Und dann haben sie in der einen Hand ein Taschentuch gehabt mit Parfum und der anderen einen Handschuh und haben ausgemistet. Das war bestimmt nicht lustig. Das haben Menschen gesehen und gesagt, was macht ihr da? Und das Herz der Leute ging auf, weil sie sahen, wie Menschen für Jesus etwas taten und das sogar auf eine Weise noch froh und gern taten, weil sie sagten, Herr, das tue ich jetzt dich, dass ich diesen Gestank hier aushalte. Und der Herr sagt, es kommt eine wenn wir das tun, wenn wir etwas für Jesus tun und gern tun, dann geschieht eine Verwandlung. Ich entscheide mich, es gern zu tun und plötzlich tue ich es auch gern. Und zwar nicht, weil ich mich reinsteigere, sondern weil der Herr mir Freude schenkt dran. Ich merke, du bist jetzt ganz nah bei Jesus, gerade jetzt. Und er sagt zwei Dinge, der Herr belohnt es. Sklaven bekamen ja keinen Lohn. Sklaven bekamen auch kein Erbe. Sklaven wurden höchstens vererbt. An den Sohn zum Beispiel. Er sagt, der Herr wird euch ein Erbe geben. Verlasst euch drauf. Tut es nicht umsonst. Wir sollten das wissen. Wenn wir dem Herrn dienen, dann dienen wir auch für eine Belohnung. Es wird im Himmel, wir werden alle erlöst sein, aber wir werden nicht alle gleich sein. Ich für meinen Teil bin erstmal froh, wenn ich da überhaupt reinkomme, das ist klar. Aber trotzdem, er sagt, es gibt da eine Belohnung. Es ist absolut biblisch. Und das Zweite ist, der Herr sorgt für die Betriebskosten. Also für das, was ich hier brauche. In Form auch von Kraft und Freude. Wenn wir uns entscheiden, ich tue etwas für den Herrn und ich tue es gern, dann kann er uns Lust daran schenken, dass wir plötzlich spüren, es ist gut, weil ich es für den Herrn tue. Dann geschieht diese wunderbare Verwandlung, dass wir etwas tun mit Lust, wozu wir keine Lust haben. Ich rechne damit, der Herr wird uns in der nächsten Woche und darüber hinaus einige schöne Gelegenheiten geben, auch mir, wo wir das auf die harte und klare Weise üben können. Amen. Amen.